meinerseits ein herzliches Willkommen zu dieser Nachmittagsstunde unter dem Thema Verfolgung fördert Ausbreitung. Eigentlich ein provozierender Titel. Aber Markus Steinhilber hat es ja schon gerade mit dem Hinweis auch auf Erfahrungen aus der Gegenwart untermauert. Es ist tatsächlich so zu erleben. Wir schauen jetzt hinein in die Anfänge der Christenheit, wie es uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Zunächst einmal in Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Hier merken wir, dass vom Anfang an der wachsende Widerstand zum Weg der christlichen Gemeinde gehört. Es heißt dort, während sie zum Volk redeten, mit sie sind gemeint Petrus und Johannes, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es ist das erste Mal, dass wir von einer Verhaftung mitbekommen, vom Widerstand, vom Versuch, das, was da neu aufbricht, zu unterdrücken. Die Rede ist von den Priestern. Es sind natürlich nicht alle Priester, die im Tempel Dienst tun, sondern einige Priester, die nun in Verbindung mit dem Hauptmann der Tempelwache genannt wurden. Das deutet darauf hin, dass es sich um das leitende Konsistorium des Hohen Rates handelt. Und dann ist noch von den Sadduzäern die Rede, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und die Auferstehung der Toten in Jesus verkündigten. Von den Sadduzäern wissen wir ja, dass genau das der springende Punkt ist für sie. Daran glaubten sie nicht. Sie hielten sich ausschließlich an die 5 Bücher Mose, und dort sei von der Auferstehung nicht die Rede. Offensichtlich hat sie auch die Begegnung mit Jesus, die genau zu dieser Frage nicht überzeugen können. Was sind denn nun die Motive dafür, dass sie zum Mittel der Verhaftung und Gefangennahme greifen? Die könnten wir vielfältig sehen. Einmal, das ist ganz deutlich auch ausgesprochen, es geht um Lehrfragen, um die Frage der Auferstehung, die insbesondere von den Sadduzäern herausgestellt wird. Und wir merken dabei, dass der Widerstand zunächst einmal speziell in dieser Gruppe auftritt, denn zu den Sadduzäern gehörte auch der hohe Priester in aller Regel und eben die Tempelwache. Die Sadduzäer waren sozusagen die Liberalen im Judentum, die vor allem Wert darauf legten, dass es politisch nicht riskiert wird, mit den Römern, mit der römischen Besatzung in Konflikt zu geraten. Und deshalb passten sie überall auf, wo eventuell solche Konflikte aufbrechen konnten. Aber hier geht es zunächst einmal um Lehrfragen. Sie sehen sich herausgefordert. Und dann geht es natürlich auch um Rivalität. Es heißt, es verdroß sie, dass sie das Volk lehrten. Das heißt, sie nahmen für sich die Deutungshoheit in Anspruch. Es sind Auseinandersetzungen, die hier im Hintergrund schwelen, wie wir sie auch heute in unserer Gesellschaft finden. Wer hat die Deutungshoheit für die Vorgänge, mit denen wir gesellschaftsweit zu schaffen haben, zum Beispiel über die Corona-Pandemie? Wer sagt uns, was das bedeutet und welche Konsequenzen es hat? Sind es die Vertreter der Regierung oder sind es die Vertreter der Querdenker zum Beispiel? Da geht es um Fragen der Deutungshoheit. Und hier sind es die Sadduzäer, die die Deutungshoheit für sich in Anspruch nehmen. Es gibt keine Auferstehung. Aber die christlichen Apostel lehren genau das in aller Öffentlichkeit. Und dann ist es neben der Rivalität natürlich auch noch die Frage der Machtbefugnis. Denn wer öffentlich lehrt, nimmt für sich Autorität in Anspruch, mit der er Einfluss ausübt. Und wer Einfluss ausübt auf das Volk, trägt dazu bei, dass andere, die Einfluss haben wollen, Macht verliert. Und da sehen sich die führenden Köpfe im Judentum damals in Frage gestellt. Und insofern, wenn da bei dieser Gelegenheit sogar davon die Rede ist, dass allein etwa 5000 Männer zum Glauben gekommen sind, dann geht es natürlich auch um Erfolgsneid. Dass diese kleine Gruppe eigentlich unbedeutender, ungelehrter Leute in der Öffentlichkeit auftreten, Jesus als Messias verkündigen, ihn als den Auferstandenen, ihn als den Sohn Gottes und damit solchen Erfolg haben, das darf doch nicht wahr sein. Das nächste Mal, wo es zu solchem Widerstand kommt, wird in Kapitel 5 berichtet. Da heißt es, es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und alle wurden geheilt. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, von Eifer erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Jetzt sind es schon etwas mehr als die Leute, die vorher eingeschritten sind. Jetzt ist vom hohen Priester selber die Rede und von einer ganzen Gruppe von Sadduzäern, die in der Regel zum Hohen Rat gehörten. Aber es ist noch lange nicht der ganze Hohe Rat. Und wenn sie jetzt eingreifen und die Apostel ins Gefängnis werfen, ist es immer noch eigentlich ein illegaler Vorgang, weil kein ordnungsgemäßer Prozess vorausgeht. Es ist etwas Willkürliches. Aber sie hoffen damit, mit diesen strengen Maßnahmen, dass diese aufbrechende Bewegung eben eindämmen zu können. Die hohen Priester und Sadduzäer gehören zur aristokratischen Führungsschicht des damaligen Judentums und sie verstehen sich eben als Verantwortungsträger. Sie sind für das ganze Volk, für das ganze Land verantwortlich und demnach müssen sie so einschreiten. Das dritte Mal ist davon die Rede, dass Petrus und Johannes verhaftet sind, aus dem Gefängnis durch das wunderbare Eingreifen Gottes entkommen und dann erneut vor den Hohen Rat gestellt werden. Und jetzt ist es der Hohe Rat selber, der gesamte Hohe Rat, zu dem eben der Hohe Priester mit seinem Führungsgremium, die Partei der Sadduzäer, Älteste, das sind einfach Aristokraten und dann auch einige Pharisäer gehören, die meistens zur Gruppe der Schriftgelehrten zu rechnen sind. Und vor diesem Gremium müssen sich nun Petrus und Johannes verantworten und sagen ganz frei, warum sollen wir über Jesus schweigen? Und darüber sind natürlich ihre Gegner erbost. Und sie beraten miteinander, was sie machen sollen. Da ist es nun der Rabbi Gamaliel, der als Ratsherr, als Mitglied des Hohen Rates auftritt und den sogenannten Rat des Gamaliel erteilt. Und hier heißt es nun, ist's aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr am Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Und von den beiden Aposteln heißt, sie aber gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Was hat diese Apostel getrieben, dass sie sich durch nichts kleinkriegen ließen? Ihr öffentlichkeitswirksames Auftreten ist inzwischen zur Staatsaffäre geworden. Zu einer politischen Staatsangelegenheit. Rabbi Gamaliel, der jetzt zu ihrem Fürsprecher gewissermaßen wird, wird ja unter anderem von Paulus später bei einer seiner Verteidigungsreden als einer seiner theologischen Lehrer genannt. So finden wir es in Apostelgeschichte 22. Aber unabhängig davon, der Widerstand zeigt bei den Aposteln keine Wirkung. Für mich führt es zu der Frage, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Wenn ich jetzt auf solchen Widerstand treffen würde, also so wie ich mich kenne, halte ich dann lieber den Mund und schaue, dass ich keine neuen Eingriffe und keinen neuen Widerspruch riskiere. Aber umso mehr erstaunt mich, wie sich die Apostel verhalten haben, dass sie so überzeugt waren. Wie ist das bei uns? Was ist uns so wichtig an Jesus, dass wir nicht über ihn und von ihm schweigen können, dass unser eigenes Ergehen dahinter zurücktritt? Das weckt in mir das Bedürfnis, das wieder näher kennenzulernen, aufzunehmen, in mein Leben hereinzunehmen, um mutiger zu sein, um diesen Freimut, wie es Luther immer wieder übersetzt, auch selber ausüben zu können. Interessant ist, sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel, also öffentlich, und hier und dort in den Häusern, also im privaten Raum, zu lehren und zu predigen. Die Lehre, die Didaskalia und die Predigt, gemeint ist vom Griechischen her die Evangelisation, bezieht sich auf alle Leute, sei es in der Öffentlichkeit, sei es in den privaten Beziehungen. Überall nutzen die ersten Christen die Möglichkeiten, um das, was sie von Jesus her erfüllt, nicht für sich zu behalten. Im Anschluss an die Steinigung des Stephanus nun kommt es zur ersten richtigen Verfolgung der ganzen Gemeinde. Und die führt zur Zerstreuung und damit zur Ausbreitung des Evangeliums. So lesen wir in Apostelgeschichte 8. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Wir merken an dieser Darstellung, der erste Satz erweckt den Eindruck, als ob sozusagen alle Christen aus Jerusalem vertrieben worden wären. Aber dann hätte Saulus nicht noch welche auftreiben und ins Gefängnis werfen lassen können. Das heißt, es sind viele geflohen, hier und da ins Land hinein und konnten dort dann nicht schweigen. Aber es sind auch einige zurückgeblieben und ganz besonders die Apostel. Aber es sind ja auch im Umland von Jerusalem Christen zu Hause geworden. Bei so vielen, wie sie inzwischen geworden sind, konnte das ja nicht ausbleiben. Und so heißt es hier nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Das Wort, Logos, meint in diesem Fall bereits die Lehre, das Evangelium von Jesus Christus, das in diesem Begriff zusammengefasst ist. Saulus wird hier das erste Mal im Zusammenhang der Steinigung des Stephanus eingeführt. Er wird zum eifrigen Verfolger und lässt sich dafür auch Vollmacht geben, um selbst in Damaskus Vertreter der neuen Lehre aufzuspüren und verhaften zu lassen. Das bedeutet nichts anderes, als dass bereits ungefähr 200 Kilometer nördlich von Jerusalem ebenfalls die ersten Judenchristen sich gefunden haben. Dass dort Menschen aus dem Judentum zum Glauben an Jesus als den Messias gekommen sind. So schnell ist das gegangen. So schnell hat sich das ausgebreitet. Und das Interessante ist nun, dass Saulus auf dem Weg nach Damaskus durch die Begegnung mit dem Auferstandenen umgedreht wird. Er kommt zum Glauben und wird nun selber aus dem eifrigen Verfolger zum eifrigen Verfechter. Und danach sucht er nun also mit gleichem Eifer, die Juden von Damaskus von der neuen Lehre zu überzeugen. Aber so wie schon in Jerusalem seitens der Urgemeinde zu erleben, so muss er es nun selber erleben. Er muss schließlich dem wachsenden Widerstand in der Judenschaft weichen und wird ja in der bekannten Szene, wie er in einem Korb über die Stadtmauer hinabgelassen wird, dann aus der Stadt geleitet und kann so in der Verfolgung entkommen. Er geht dann zurück nach Jerusalem und sucht dort nun natürlich Anschluss an die christliche Gemeinde. Darf sich natürlich nicht wundern, dass er zunächst mal auf große Zurückhaltung stößt, denn sie kennen ihn ja nicht anders als denjenigen, der sie bisher bedrückt, unterdrückt, verfolgt, verhaftet hat, ins Gefängnis geliefert hat. Und Saulus findet glücklicherweise in Barnabas, wo dieser das zweite Mal erwähnt wird, das erste Mal wird er positiv erwähnt, der Barnabas, als er seinen Acker verkaufte und den ganzen Erlös der Gemeinde zur Verfügung stellte. Hier nun wird Barnabas zum Unterstützer und Fürsprecher für Saulus Paulus. Aber trotzdem, die Versuche des Saulus in Jerusalem nun selber als umgekehrter Jude, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, seine eigenen Volksgenossen zu überzeugen von Jesus, stößt er auf immer mehr Widerstand und muss schließlich sich in seine Heimat Tarsus zurückziehen. Wir sehen das hier auf der Karte. Ganz unten sehen wir Jerusalem. Wir sehen links den orangenen Strich, das ist der Weg von Petrus gewesen nach Caesarea, aber den gleichen Weg ist dann Paulus am Schluss gegangen, weil er von Caesarea aus dann mit dem Schiff ganz hoch, das sehen wir dann am oberen Rand, nach Tarsus, seiner Heimat, gereist ist, wo er sich dann längere Zeit aufgehalten hat. Und die Striche, die von Jerusalem unten nach oben führen, kennzeichnen den Weg des Paulus nach Damaskus, wo er unterwegs umgedreht wurde und dann von dort aus wieder zurück nach Jerusalem. Diese Erfahrungen von dem wachsenden Widerstand in der Anfangszeit gehen nun auch in der nachneutestamentlichen Zeit weiter. Leiden und Verfolgung setzen dem Evangelium aber keine Grenzen, sondern verstärken seine Wirkung. Das gilt für die erste massive Christenverfolgung unter Kaiser Nero nach dem Brand von Rom am 19. Juli im Jahr 64. Darüber berichtet der römische Historiker Tacitus um 115 nach Christus im Rückblick. Er selber hat diese Zeit noch als kleines Kind, als kleiner Junge erlebt und war zum Beispiel auch Augenzeuge beim Ausbruch des Vesuv im Jahre 79. Der Vorwurf des Tacitus, und damit gibt er nur wieder, was allgemein in der römisch-hellenistischen Bevölkerung damals über die Christen gedacht wurde, die Christen teilten nicht die in der römisch-hellenistischen Welt selbstverständliche polytheistische Religion mit ihren Opfern und kultischen Ritualen. Polytheistische Religion bedeutet, für alle Angelegenheiten im Leben, für jeden wichtigen Ort, für jeden Vorgang im Staat gab es zuständige Götter mit einem obersten Gott. Immer wieder können wir davon hören und jeder hatte seine besondere Verehrungsweise und wenn es irgendwo Unfälle, Katastrophen gab, dann wurde es auf die Götter zurückgeführt, die entsprechend versöhnt werden mussten mit Opfern. Und nun wird den Christen vorgeworfen, sie würden diese Götter lästern und ihre Existenz bestreiten. Stimmt ja auch. Aber ob sie sie gelästert haben, muss offen bleiben. Und entsprechend negativ beurteilt Tacitus die Christen. Zitate aus seiner Darstellung, aufgrund ihrer Schandtaten sind sie verhasst. Es sei ein verderblicher Aberglaube. Sie übten einen Hass gegen die Menschheit. Und das ist ja nun repräsentativ für das, was überhaupt in der Bevölkerung über die Christen damals gedacht wurde. In den Jahren 95, 96 wurden die Christen unter Kaiser Domitian generell des Atheismus verdächtigt, also dass die Existenz und die Macht der Götter geleugnet wurde. Da müssen wir natürlich noch das mitsehen, dass auch der Kaiser selbst sich von den Göttern abhängig wusste und gleichzeitig als Divus, als einen, der von den Göttern bevorzugt wurde gegenüber dem Volk als Vertreter der Götter verstand. Und wenn die Götter geleugnet und ihre Existenz bestritten wird, dann musste er sich natürlich auch in seiner Macht als Träger der Staatsmacht in Frage gestellt sehen. Und so kam es bei ihm dazu, dass er nun gezielt die Christen angegriffen hat, viele verloren Hab und Gut und auch ihr Leben. Und in diese Zeit hinein fällt wohl auch die Verbannung des Sehers Johannes auf die Insel Patmos, von der uns das erste Kapitel des Offenbarungsbuches berichtet. In den Jahren 112 bis 114 war der römische Schriftsteller Plinius der Jüngere, ein Sonderstatthalter des Kaisers Trajan in der Provinz Bithynien. Bithynien liegt im Nordbereich der heutigen Türkei an der Schwarzmeerküste. In seinen Briefen an den Kaiser berichtete Trajan auch von seinem Vorgehen gegen Christen. Und ich zitiere nun daraus. Einstweilen bin ich mit denen, die mir als Christen gemeldet wurden, folgendermaßen verfahren. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Die das zugaben, habe ich ein weiteres und ein drittes Mal unter Androhung von Strafe gefragt. Die dabei verharrten, befahl ich abzuführen, das heißt Hinrichtung. Denn ich hatte keine Zweifel, was es auch sein mochte, dass sie bekannten, es musste sicher als Starrsinn und unbeugsame Widersetzlichkeit bestraft werden. Diejenigen, die bestritten, dass sie Christen seien oder gewesen seien, glaubte ich außer Verfolgung setzen zu müssen, da sie nach meinem Beispiel die Götter anriefen und vor deinem Bild, also dem kaiserlichen Bild, ebenfalls anbeten, dass ich zu diesem Zweck mit den Götzenbildern hatte bringen lassen, mit Weihrauch und Wein opferten, außerdem Christus schmähten, wozu wirkliche Christen angeblich nicht gezwungen werden könnten. Und weiter, sie versichern übrigens, ihre ganze Schuld oder Verfehlung habe darin bestanden, dass sie immer an einem festgesetzten Tag, gemeint ist der Sonntag, vor Sonnenaufgang zusammenkamen, Christus wie einem Gott ein Lied darbrachten, im Wechselgesang und sich eidlich verpflichteten, nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen, sondern dazu, keinen Diebstahl, keine Räuberei, keinen Ehebruch zu begehen, nicht wortbrüchig zu werden, anvertrautes Gut auf Mahnung nicht zu verweigern. Nach dieser Handlung sei es ihr Brauch gewesen, sich zu trennen und dann wieder zusammenzukommen, um Speise zu sich zu nehmen. So beschreibt es ein Nichtchrist, der den Christen feindlich gegenüber eingestellt ist und gibt uns damit unabhängig von den biblischen Aussagen Einblick in das christliche Leben der damaligen Zeit. Und dann schreibt er weiter, umso mehr hielt ich es für nötig, aus zwei Mägden, die Helferinnen genannt werden, herauszubekommen, was wahr sei, und zwar unter der Folter. Nichts anderes fand ich als verschrobenen, maßlosen Aberglauben. Darum habe ich die Ermittlung vertagt und beeile mich, deinen Rat, also den kaiserlichen Rat, einzuholen. Die Sache scheint mir nämlich einer Anfrage wert zu sein, vor allem wegen der großen Zahl der Gefährdeten. Nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses Aberglaubens ausgebreitet. Mir scheint, sie könnte zum Stillstand gebracht und geheilt werden. Es ist wohl ziemlich sicher, dass die fast verlassenen Tempel bald wieder zahlreicher besucht, dass die lange eingestellten feierlichen Opfer wieder aufgenommen werden, dass wieder überall Fleisch von Opfertieren verkauft wird, für das kaum noch ein Käufer zu finden war. Daraus kann man leicht ermessen, welche Menge Menschen gebessert werden kann, wenn es Gelegenheit zu reuiger Umkehr gibt. Soweit also das Schreiben von Plinius an den Kaiser Trajan. Und Trajan antwortete darauf, und dieses Schreiben ist uns ebenfalls erhalten: Du hast, mein Sekundus, die Richtlinien bei der Untersuchung der Fälle derer, die als Christen angezeigt waren, pflichtgemäß befolgt. Zur allgemeinen Anwendung kann ja noch nichts erlassen werden, was bereits verbindlich formuliert wäre. Aufspüren soll man sie nicht. Werden sie angezeigt und überführt, sind sie zu bestrafen. Aber so, dass derjenige, der bestreitet, Christ zu sein und der das durch eine bestimmte Handlung bekräftigt, das heißt durch Anbeten unserer Götter, auch dann, wenn seine Vergangenheit verdächtig ist, Gnade wegen reuiger Umkehr erlangt. Anonym vorgelegte Anschuldigungen aber sind bei keinem Straffall am Platz, denn das wäre ein übles Beispiel und steht unserer Zeit nicht an. Es ist interessant, wie hier der Kaiser selbst doch ein Stück weit für Ordnung und Gerechtigkeit sorgt. So wie hier unter Domitian und Trajan kam es immer wieder zu derartigen staatlich angeordneten, aber kaum systematisch organisierten Prozessen und Bestrafungen. Abhängig davon, je nachdem, welcher Kaiser regierte. So zum Beispiel unter Mark Aurel. In den Jahren 161 bis 180 wurden die Christen zunehmend unbeliebt. Weil sie nicht die Schutzgottheiten der Städte verehrten, machte man sie für Naturkatastrophen verantwortlich. Man beschuldigte sie der Unmoral, unnatürlicher Laster und der schwarzen Magie. In dieser aufgeheizten Atmosphäre kam es dann immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen. Unter dem Gejohle der Zuschauer in den Arenen wurden Christen von wilden Tieren zerrissen. Bischof Polycarp von Smyrna wurde lebendigen Leibes verbrannt, weil er sich weigerte, Christus zu fluchen. Der Richter hat ihn mehrmals gebeten, doch Abstand zu nehmen bei seinem hohen Alter. Da hatte er es doch nicht nötig, jetzt da noch sich dem Tod auszuliefern. Und Polycarp antwortete, 86 Jahre habe ich ihm gedient und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinem König abschwören, der mich gerettet hat? Und so ging Polycarp ganz bewusst in den Tod. Unter Kaiser Decius, ungefähr 80 Jahre später, um 250 rum, kam es zu systematisch betriebenen Maßnahmen, indem in vielen großen Städten wie Rom, Karthago, Alexandria, Ephesus, Korinth, Smyrna, die Bürger alle verpflichtet wurden, an öffentlich durchgeführten Opferfeiern für die Götter Roms teilzunehmen. Und wer sich weigerte, verlor sein Leben und sein Besitz wurde beschlagnahmt. Viele Christen haben damals dem Druck nachgegeben. Und das führte hinterher zu einem fundamentalen Streit in der Kirche darüber, wie man mit diesen Abweichlern umgehen soll, als sie reuig wieder zurückkamen. Und während diese Verfolgung sich gegen Einzelne richtete, ging der Nachfolger von Decius, Valerian, ab 258 massiv gegen die kirchlichen Strukturen vor. Bischöfe, Priester und Diakone wurden hingerichtet, kirchlicher Besitz konfisziert und die einfachen Kirchenmitglieder erniedrigt. Auch Papst Sixtus II. Wurde damals zum Märtyrer, als er in den Katakomben zusammen mit einigen Diakonen erwischt wurde und erschlagen wurde. Zur größten und längsten Verfolgung kam es dann unter Kaiser Diokletian ab Februar des Jahres 303. Kirchen wurden zerstört, die gab es bis dahin schon. Christliche Gottesdienste wurden verboten. Die Schriften wurden beschlagnahmt und verbrannt. Christen in höheren Positionen verloren ihre Bürgerrechte. Untergeordnete wurden versklavt. Und das alles verlief zunächst mal noch ohne Blutvergießen. Ab 304 jedoch ging der Mitkaiser Galerius nicht mehr nur gegen die Kleriker vor, sondern erweiterte den Druck auf alle Christen mit einer universellen Opferpflicht unter Androhung der Todesstrafe. Die Zahl der Märtyrer wurde immer größer. Nicht zu Unrecht wird Diokletians Regierungszeit deshalb sprichwörtlich zum Zeitalter der Märtyrer. Aber schon kurz darauf, unter Konstantius und dann ab 311 unter dessen Sohn Konstantin, wurde die christliche Kirche offiziell toleriert. Wir haben vom Schicksal Polykarps speziell gehört und so wie von ihm wird auch von anderen Märtyrern, Männern und Frauen berichtet, die noch in der Arena ihren Glauben bekannt, gesungen und gebetet haben und getrost in den Tod gegangen sind. Für uns heute ist es unvorstellbar. Was für eine Zuversicht und Überzeugungskraft hat die Christen damals getragen? Aber Jesus selbst hat ja schon diejenigen selig gepriesen, die um der Gerechtigkeit willen oder um seinetwillen geschmäht und verfolgt werden. So finden wir es ja in den Seligpreisungen. Umso erstaunlicher ist, dass gerade in diesen Zeiten der christliche Glaube sich stark weiter ausgebreitet hat. Viele Menschen, Frauen und Männer, haben ihr bisheriges, von der Verehrung zahlreicher Gottheiten geprägtes Leben hinter sich gelassen und sich den christlichen Untergrundgemeinden angeschlossen. Ja, sie haben nicht gleich gewusst, was dort gelehrt wird. Das haben sie erst dort erfahren, als sie sich zur Taufe bereit erklärt haben und dann unterrichtet wurden. Das Geheimnis des Wachstums in den ersten 3 Jahrhunderten der Christenheit findet sich also nicht in offensiven Missionsprogrammen. Es gab in dieser Zeit nur an wenigen Orten namhafte Redner und keine öffentlichen Veranstaltungen. In der Öffentlichkeit gab es nur Gerüchte über das, was die Christen glaubten. Lehre fand nur im Verborgenen statt, bei den regelmäßigen geheimen Treffen. Ich habe es heute Morgen schon erwähnt, als es um die Arkandisziplin geht, also die Einhaltung der Vertraulichkeit über das, was die Christen lehrmäßig im Glauben verbindet. Und auch die Katakomben in Rom sind dafür ein Symbol der Untergrundkirche, weil das nicht nur sprichwörtlich, sondern auch wörtlich im Untergrund stattgefunden hat. Einzelne christliche Schriftsteller und Kirchenlehrer damals beschrieben in ihren Schriften kaum die christliche Lehre, sondern eher die Einstellungen, das Verhalten der Christen. Dazu gehörten Clemens von Alexandria, Origenes in Alexandria und Caesarea, Tertullian in Karthago oder Cyprian in Karthago. Und hier ein Beispiel daraus. Tertullian schreibt in seinem Brief an Scapula im Jahr ungefähr 217, er redet damit in Scapula als Vertreter der Nichtchristen an, ihr habt uns nie als solche angetroffen, die Götter schänden, obwohl ihr uns dessen beschuldigt. Weder bei einem Diebstahl noch bei irgendeinem Frevel habt ihr uns angetroffen. Aber diejenigen, die eure Tempel ausrauben, schwören alle bei euren Göttern und verehren sie. Sie sind keine Christen, aber sie sind es, die tatsächlich frevlerische Handlungen schuldig sind. Es ist hier nicht der Ort aufzuzeigen, wie vielfältigerweise eure Götter von ihren eigenen Verehrern verspottet und verachtet werden. Aber wir werden so fälschlicherweise des Verrats beschuldigt, obwohl niemand jemals unter Christen Anhänger von Albinus oder Niger oder Cassius, das sind Namen verschiedener Gottheiten, finden konnte. Umgekehrt sind es gerade die Männer, die beim Genius des Kaisers, der Kaiser geschworen hatten, die für ihre Sicherheit Opfer dargebracht und geweiht hatten, die die Nachfolger Christi oft verdammt hatten und zugleich bis heute den kaiserlichen Thron verraten. Ein Christ ist gegenüber niemandem Feind, am allerwenigsten dem Kaiser von Rom gegenüber, dem er sich von seinem Gott verpflichtet weiß. Dem kann er nur Liebe und Ehre erweisen. Und darüber hinaus muss er sich dessen Wohlergehen wünschen. Genauso wie für das Reich, über das er regiert, solange die Welt steht, solange wie das Römische Reich besteht. Deshalb bieten wir dem Kaiser so viel ehrerbietende Würdigung, wie es für uns recht ist und für ihn gut. Umso mehr beten wir für das Wohlergehen des Reiches als solche, die es in den Händen von ihm suchen, der es verleihen kann. Man sollte denken, dass es euch überdeutlich klar sein müsste, dass das religiöse System, mit dessen Regeln wir leben, einem göttliche Geduld einprägt. Denn obwohl unsere Zahl so groß ist, dass wir in jeder Stadt fast die Mehrheit stellen, verhalten wir uns so ruhig und bescheiden. Man könnte vielleicht sagen, dass wir eher als Individuen denn als organisierte Gemeinschaften bekannt sind und dadurch auffallen, dass wir unsere früheren Laster abgelegt haben. Denn daran liegt uns, nichts übel zu nehmen und nicht unsere eigenen Wünsche zu verwirklichen oder in irgendeiner Weise die Rache in die eigenen Hände zu nehmen, weil wir erwarten, dass Gott dafür sorgt. Das ist ein kleiner Blick in das Leben und Verhalten der Christen damals. Und es ist wirklich erstaunlich, was uns hier begegnet. Die Christen in den ersten 3 Jahrhunderten haben ihren Glauben ganz einfach praktiziert. Sie hielten sich an die Maßstäbe der Bergpredigt. Sie haben Bruderliebe, Nächstenliebe und mehr noch Feindesliebe gelebt. Als Einzelne sind sie durch ihr Anderssein aufgefallen, weil sie sich nicht so verhielten wie die meisten anderen, mit denen sie lebten. Und als Gruppen fielen sie auf, weil sie liebevoll zusammenhielten und sich ohne Rücksicht auf den sozialen Stand gegenseitig, ganz besonders die Schwachen und Bedürftigen, unterstützten. Und das hat nicht nur abgestoßen, sondern mehr noch neugierig gemacht und angezogen. Und so dazu beigetragen, dass die Zahl der Christen immer mehr gewachsen ist. Die Christen in den ersten 3 Jahrhunderten, die geben uns einiges zu denken auf, dass wir uns fragen müssen, wie sieht es bei uns heute aus? Wir leben heute in einer Zeit, in der die öffentliche Meinung immer deutlicher sich gegen überzeugtes Christsein, gegen christliche Werte richtet. Die Stimmung wird schwieriger. Wie reagieren wir darauf? Wie verhalten wir uns anderen gegenüber, die uns schlecht machen oder über andere Christen, die wir kennen, schlecht reden? Schweigen wir? Nehmen wir Stellung? Falsch dürfte es sein, wenn wir über solche Menschen ein Urteil fällen, ihnen ein schlechtes Gewissen zu vermitteln suchen. Hilfreich ist es, wenn wir zum Ausdruck bringen, ich denke an diesem Punkt anders. Für mich ist dieser oder jener Maßstab oder dieser Aspekt wichtig. Oder ich bin erstaunt und beeindruckt, wie jemand, über den du so schlecht redest, so überzeugt auftreten kann, ohne dass er auf sein eigenes Ergehen Rücksicht nimmt, obwohl andere ihn schlecht machen. Das sind so kleine Beispiele aus Szenen, die uns im Alltag betreffen können und wo wir merken, Was für eine Fülle an Anregung und Ermutigung sich in der Apostelgeschichte und dem, was sich daraus ergeben hat, bei den Christen in den ersten Jahrhunderten finden lässt. Heute Nachmittag in der zweiten Runde und dann besonders morgen dazu noch mehr.